UTIs are the worst. I've been there. One year, I had 8 UTIs. If you get UTIs, then you understand how awful the cycle can be. I was taking all the precautions, and cranberry products, they just never worked for me. I was desperate for a way to be proactive. It was hard on me and on my husband.
It was tough to see her in pain, and I wanted to help.
I'm Jenna.
And I'm Spencer.
With Spencer's background in biochemistry,
and our shared frustration when it came to UTIs, we were inspired to start Eucora.
At Eucora, we make innovative urinary tract supplements and UTI relief products. Our effective urinary tract supplements finally give you a way to be proactive.
Feel like you've tried everything? We get it. We have a money-back guarantee so you can try risk-free. If you're not happy, you'll get a full refund.
We're on a mission to help women get their lives back. Ready to join them?
Get 30% off Eucora when you go to eucora.com/audio. That's eucora.com/audio.
Da ging einer an mir vorbei und das liebe ich besonders, im Vorbeigehend mir sozusagen Kriegstreiberin. Und dem bin ich dann auch hinterher, zur Freude meiner Mitreisenden. Dann lief der immer schneller, ich auch. Und ich habe ihn dann auch an der Türe eingeholt und habe gesagt, was haben Sie gesagt? Ich sehe in den nächsten Jahrzehnten keine Normalität mit Russland, weil Russland gerade die ganze Welt, den ganzen Globus anzündet. Das Problem hat einen Namen und das fängt mit Olaf an und hört mit Scholz auf.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Hauptstadt-Podcast der Funke Mediengruppe. Wir treffen Politikerinnen und Politiker, die unser Land und unseren Alltag prägen.
Wir sprechen in diesem Podcast mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Wir sind Laura Himmelreich
und Jochen Gaugele aus der Funke Hauptstadtredaktion. Wir berichten aus Berlin und mit Korrespondenten weltweit für die Portale und Zeitungen der Funke Mediengruppe, zu der die Berliner Morgenpost, das Hamburger Abendblatt und die Westdeutsche Allgemeine Zeitung zählen.
3 von 4 Deutschen kennen unseren heutigen Gast. Und das, obwohl sie nie Ministerin war oder ein anderes bundespolitisches Spitzenamt hatte. Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie wurde im Verteidigungsausschuss zur wohl bekanntesten, auf jeden Fall zur lautesten Ausschussvorsitzenden Deutschlands. Bekannt ist sie durch ihre Forderung für mehr Unterstützung für die Ukraine und dafür, wie sie Bundeskanzler Olaf Scholz beim Thema Waffenlieferung vor sich hertrieb. Und nun sitzt sie im Europaparlament. Schön, dass Sie hier sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Was war die schwerste Entscheidung Ihres politischen Lebens?
Also wenn man Politik macht, macht man das ja aus dem Jetzt heraus und rückwirkend ist man manchmal froh, was entschieden zu haben. Manchmal zweifelt man, dass ich deswegen nachts wachgelegen habe. Das ist bei mir Gott sei Dank weniger so, weil ich einfach so viel unterwegs bin, dass ich, wenn ich nur mein Bett sehe, ich schon entspanne. Aber was für mich schwierig war, wir sind ja Teil der Ampel, man muss jetzt sagen gewesen, und wir gemeinsam haben Olaf Scholz zum Kanzler gewählt, was ich mir habe in meinem Laufe meines politischen Lebens gar nicht habe vorstellen können, dass ich mal einen Sozialdemokraten zum Kanzler wähle. Und das haben wir gemacht. Und 70 Tage später hat Russland die Ukraine zum zweiten Mal, muss man ja sagen, überfallen. Und dann kam die wirklich große Rede der Zeitenwende, wo ich gedacht habe, das ist gut, das hat meine hat mich sozusagen bestätigt, dass es gut war, Olaf Scholz zum Kanzler zu machen. Ich war überrascht, wie viele, wie dezidiert und deutlich er war. Meine schwerste Entscheidung war einige Monate später, als wir dann in die Diskussion gingen, also als es präzise wurde, was machen wir, wo helfen wir, dass ich innerhalb der Regierung schon auf Opposition stellte. Und das will man ja nicht. Wir sind ein Team und ich bin ein Teamplayer und gehöre auch zu denen, die auch unangenehme Entscheidungen, die in Fraktionen gefällt werden, auch mittrage. Es ist ja nicht so, dass man immer alles ganz toll findet. Also das wäre ja nun auch unwahr. Aber dieses Umschalten zu sagen, da läuft gerade, da ist die Zeitenwende sehr gut, aber dann erfolgt sie nicht so, wie sie konsequent sein musste. Und ich dann laut werden wollte, um dem Kanzler zu sagen, dass es Grenzen gibt der Loyalität, wenn es darum geht, die Ukraine zu unterstützen, wenn es darum geht, auch etwas wirklich, klarzustellen, dass es völlig undenkbar ist, dass in Europa wieder Grenzen verschoben werden, weil der eine den anderen überfällt.
In welchem Moment war das, als Sie gemerkt haben, hier müssen Sie jetzt laut werden?
Es war tatsächlich diese unendliche 9-monatige Panzerdebatte. Ich hatte als Vorsitzende ihn dann eingeladen, in den Ausschuss zu kommen, was medial einen Riesenhype auslöste, deswegen auch albern, dieser Hype, denn dass ein Bundeskanzler in einen Ausschuss kommt, ist nichts Ungewöhnliches. Er ist die Exekutive, wir sind die Legislative. Selbst Frau Merkel war mal im Verteidigungsausschuss. Also zu sagen, in dieser Zeitenwendezeit, was liefern wir, was können wir leisten aus der Bundeswehr heraus? Denn am Anfang hieß es ja, musste ja die Bundeswehr auch aus ihrem Bestand die Ukraine unterstützen. Habe ich ihn eingeladen, was wie gesagt eine große Unruhe auslöste. Das war im Oktober, wenn ich mich recht entsinne, 22. Also Riesengedöns, also schon vor der Ausschuss, als ob irgendwie die Queen gleich um die Ecke kommt. Er war da sehr souverän, aber da war schon eine heftige Diskussion, weil er, so wie er eben ist, sagte, nein, das käme für ihn nicht in Frage. Und man merkte auch durchaus im Ausschuss, dass da auch bei den eigenen Leuten in Sozialdemokratie, die Grünen und wir waren da sowieso sehr klar, auch eine gewisse Unruhe herrschte, weil er sagte, nein, wolle er nicht, er wolle es nicht ausschließen, aber... Aber diese Geschichte, die sich darum herum aufbaute, ich würde ihn unter Druck setzen oder das ging ja gar nicht, dass dann Kanzler rein zitiert. Er wurde nicht zitiert, er wurde gebeten. Ich hatte ihn eingeladen, ich habe dann mit Wolfgang Schmidt den Termin vereinbart, weil der eigentliche Termin war der Kanzler auf dem Weg nach Japan. Aber da merkte ich, dass man eben den Bundeskanzler nicht erreicht. Und es geht jetzt nicht darum, ich will was und er will nicht und jetzt muss er wollen, sondern dass es keine Kommunikation gab. Also mal ein Abwägen, was spricht eigentlich gegen Panzer und warum diskutieren wir überhaupt laut darüber? Weil die Situation haben wir ja dann mit der Taurus-Debatte, jetzt ist sie wieder da, dass wir laut über Dinge diskutieren, die eigentlich nicht laut diskutiert werden dürfen, weil wir damit Russland, und ich sage wir, als westliche Staaten Russland immer die Möglichkeit geben, während der Diskussion sich darauf einzustellen.
Welche Rolle hat diese Reise gespielt, die Sie im April 2022 unternommen haben, zusammen mit Anton Hofreiter und Michael Roth in die Ukraine? Das war wenige Wochen nach dem Überfall Russlands.
Ja, es war der 11. April.
Ja, auf die ganze Ukraine. Sie waren da im Westen, haben ein Krankenhaus besucht, haben mit schwer verletzten Soldaten auch gesprochen. Wie hat diese Reise Ihre Haltung geprägt und auch zu der Entscheidung geführt, da umzuschalten auf Opposition?
Also das hat uns natürlich, ich muss sagen, uns natürlich sehr geprägt. Irgendeiner in der SPD hat mir dann vorgeworfen, ich glaube, es war der ehemals regierende Bürgermeister Berlins, der dann Außenpolitiker wurde. Man solle aus Emotionen heraus, man soll nicht besoffen sein, aus Emotionen heraus.
Nicht Herr Müller.
Ich glaube, es war Herr Müller seinerzeit, der es gesagt hat. Sie sehen, es hat mich jetzt nicht wirklich beeindruckt, sonst wüsste ich es noch. Die Reise war wichtig. Wir haben uns entschlossen, Herr Hofreiter war Vorsitzender Europaausschuss, Michael Roth vom Außenausschuss, ich vom Verteidigung. Zufällig waren das also die Vorsitze der Ampel. Und wir kannten uns eigentlich gar nicht. Ich kannte natürlich Michael Roth, der ja auch Staatssekretär war. Anton Hofreiter kannte ich, als er sich um Landwirtschaft kümmerte. Und plötzlich saßen wir drei in einem Raum, haben gesagt, wir wollen dorthin. Das hat die Bundestagsverwaltung erstmal versucht zu verhindern. Also die Bundestagspräsidentin hat das als gar nicht, war da etwas irritiert. Was macht ihr da? Glaube ich, war auch nicht so im Sinne des Bundeskanzlers. Und die Bundestagsverwaltung hilft natürlich dann, wollte sie aber nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, dann mieten wir uns ein Auto und fahren eben hin. Das wollte natürlich jetzt auch keiner. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns dann entschlossen. Was hat das mit uns gemacht? Das hat mit uns sehr viel gemacht, weil ich kann das auch für mich sagen. Ich war als Vorsitzende des Ausschusses und 7 Jahre im Verteidigungsausschuss in vielen, vielen Kriegsgebieten dieser Erde. Das liegt natürlich in der Natur der Sache. Da, wo auch die Bundeswehr war, meine erste Reise ging nach Afghanistan. Sowas vergesse ich natürlich auch nicht. Aber das war was völlig anderes. Es war ein Apriltag. Die Sonne schien. Wir sind in die Ukraine eingereist, sehr schwierig, langer Vorgang. Die Grenze war dicht, vor allen Dingen kamen uns viele entgegen, die hatten an der Grenze an der polnisch-ukrainischen Grenze Zelte aufgebaut, um Flüchtlinge zu versorgen. Also es hat relativ lange gedauert, dort einzureisen. Wir sind dann nach Lviv gefahren und dort haben uns junge Frauen erwartet. Im Alter meiner Töchter, alle um die 30, junge Frauen, die kleine Kinder hatten. Und ich merkte in dem Gespräch, in dem Rathaus von Lviv trafen wir uns, dass diese Frauen von jetzt auf gleich aus ihrem Leben rausgerissen worden sind. Ihre Männer, alle an der Front. Sie haben Familie übernommen, aber auch Politik übernommen. Ist übrigens heute noch so, wenn Sie ich war jetzt gerade wieder in Kiew, es sind die Frauen, die sozusagen der politische Rückgrat sind. Und wir saßen zusammen und die hatten einen selbstgezimmerten Katalog, also so schlechte Kopien mit Waffen, Panzerhaubitze, Panzern und sagten, wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das. Das war völlig surreal, dass wir ja alle, nicht das Normale ist, dass man hier katalogartig den Wunsch hat. Wir haben dann, wie Sie gerade sagen, ein Krankenhaus besucht, ein ziviles Krankenhaus, wo aber auch schwerverletzte Soldaten waren, die dort gewissermaßen versteckt waren, weil man Sorge hatte, wenn Russland weiß, dass dort verletzte Soldaten liegen, dass das Krankenhaus bombardiert wird. Das hatte auch einen guten Grund, weil in der Nähe war ein großes Öllager, was eben auch mit Raketen beschossen worden ist. Und wir hatten dann Gelegenheit, mit drei Soldaten zu sprechen. Das hat wirklich etwas mit mir gemacht. Und zwar nicht emotional besoffen, sondern diese Tragödie. Im ersten Bett lag ein 18-Jähriger ohne Arme, ohne Beine, der sich mit uns unterhielt, was eigentlich schon war. Noch ein weiterer im Zimmer, der gerade aus dem Asowschen Berg rausgekommen war. Ein älterer Soldat, der schwerst verletzt gewesen sein muss. Und der Arzt sagte zu mir, dass der überlebt hat. Ein Wunder, ein Kerl von einem Mann. Und diese beiden, der in der Mitte war, etwas teilnahmslos, die unterhielten sich mit uns und berichteten. Und ich sah aus dem Augenwinkel immer eine Frau in der Ecke sitzen. Darf man nicht vergessen, Corona. Wir hatten alle Mundschutz sowieso. Und irgendwann fragte ich den Arzt, wer denn diese Dame sei. Und dann sagte er, das ist die Mutter dieses jungen Mannes, der die Gliedmaßen verloren hatte. Und dann bin ich zu ihr hin und sie sprach kein Englisch, ich kein Ukrainisch, natürlich sie auch kein Deutsch. Und ich bin zu ihr hin und habe ihr dann übersetzen lassen, dass es eine Tragödie sei, aber er würde leben. Und ich merkte selber, ich war froh, dass ich eine Maske anhatte, weil das mich sehr emotionalisiert hatte. Die Frau umarmte mich, weinte. Wissen Sie, ich habe selber Kinder. Man muss übrigens auch nicht selber Kinder haben. Es können auch Freunde sein, wo ich dachte, was ist das für eine Scheiße, dass da junge Leute verheizt werden und für was? Ja. Und das hat mich nicht emotional besoffen gemacht, überhaupt nicht, aber es hat mich bestärkt darin, dass wir die Ukraine unterstützen müssen, weil wenn wir das nicht tun, dann wird es nicht der letzte Krieg in Europa sein, wo es schlichtweg etwas gibt, was wir nach 45 glaubten, dass es nicht mehr geben wird. Wie gesagt, dass ein Land ein anderes überfällt und eine Grenze überschreitet, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich würde gerne nochmal auf den Moment zurück, an dem Ihnen für sich klar wurde, dass Sie jetzt eine ganz besondere Rolle innerhalb dieser Regierung annehmen. Sie haben gesagt, das hatte was mit der Reise zu tun, aber durchaus auch mit der Begegnung dann mit Olaf Scholz im Verteidigungsausschuss. Wann war der Moment, an dem Sie begriffen haben, okay, hier wird sich mein Leben, meine Position, meine Wahrnehmung, meine Position innerhalb dieser Koalition verändern?
Ach, das ist sehr, sehr schwer. Das mag jetzt vielleicht seltsam klingeln, aber ich bin nicht jemand, der morgens aufwacht und sagt, boah, jetzt spielst du aber eine Rolle. Oh, ist ja toll. Das überhaupt nicht. Sondern mir ist es aufgefallen, weil ich auch intern Diskussionen geführt habe. Es ist ja nicht so. Ich hatte ja auch durchaus Parteifreunde, die sagten, geht's vielleicht auch ein bisschen zurückhaltender. Das war, als grünes Licht kam Anfang Januar, dass die Marder-Panzer geschickt wurden. Dann wurde ich nochmal interviewt, da habe ich gesagt, naja, wenn der Marder jetzt kommt, dann wird auch bald der Leopard kommen, weil das einfach in sich schlüssig ist. Und als das geliefert wurde, da wurde mir plötzlich klar, dass dieses Drängen, den Ukrainern doch diese Panzer zur Verfügung zu stellen, um ihr Land zu verteidigen, dass das wirkt. Und das habe ich auch dahingehend gemerkt, dass die Angriffe auf mich von dem Moment an im Netz, also sozusagen progressiv stiegen. So nach dem Motto, die Alte redet nicht nur, sondern da kann auch durchaus was draus werden. Da merkte ich, wie eben die Anfeindungen, also wie man mich ernster nahm. Ich würde es mal so sagen, nicht, dass ich mich ernster nahm oder wichtiger nahm, sondern die Reaktion nach außen. Aber ansonsten war das zum Teil, hatte das wie gesagt auch was Surreales. Und ich kann eben bis heute nicht verstehen, warum der Bundeskanzler so wenig dialogbereit ist, ich sag's mal so.
Wenn man auf die Stimmung in der Bevölkerung schaut, ist es ja auch so bis heute, dass die Leute eher skeptisch sind, was Waffenlieferungen angeht. Die Leute wollen Verhandlungen mit Putin. Wie kann es sein, dass die Leute eher Frau Wagenknecht und ihrer Argumentation folgen als Ihnen mit Ihren Argumenten?
Ich widerspreche Ihnen ungern. Das mögen Umfragen hergeben. Ich sage Ihnen, ich würde sagen, das Bild ist absolut 50-50. Ich bekomme ja beide Meinungen mit und ich habe enorm viel Zuspruch. Also viel nach dem Motto, jetzt ist der Zeitpunkt, wo man auch ganz klar sagen muss, sind wir eigentlich in der Lage und bereit, diese Freiheit, die ich nicht anders kenne, die wir nicht anders kennen, auch zu verteidigen. Insofern widerspreche ich dem, das ist mehr, und wir machen jetzt, ich breche das jetzt nicht runter auf reine Parteipolitik, nach dem Motto, momentan würde die BSW mehr wählen als die FDP. Das sehe ich anders. Dass es aber unterschiedliche, wie soll ich mal sagen, Reaktionen gibt, ja, natürlich. Also das ist ja erstmal auf der einen Seite die, die sehr nüchtern damit umgehen und sagen, der Tag ist gekommen, wo Europa liefern muss, nämlich Verantwortung zu übernehmen für die eigene Verteidigung und für die eigene Sicherheit. Dass viele Menschen, ich sage die andere Hälfte, Sorgen hat, Ängste hat, ja, verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Es ist ja auch beängstigend, was passiert. Die Conclusio aber aus diesen Ängsten, die sind eben sehr unterschiedlich. Da gibt es die Gruppe, die sagt, sofort zurückziehen, was interessiert uns die Ukraine? Im Übrigen finde ich es wahnsinnig anstrengend alles. Gerade gestern übrigens eine Karikatur gesehen, die besonders, wie jemand dort sitzt, entspannt und sagt, oh, ich finde das so schrecklich. Und daneben sitzt der verwundete Soldat mit seiner Familie, beziehungsweise die Flüchtlinge. Und er sagt von sich, er sei angestrengt. Also nicht der eigentlich auf der Flucht war. Zynische Karikatur, aber trifft es. Also die einen, die es nicht interessiert, die sagen, was interessiert mich die Ukraine? Und das ist die eine Sache. Es gibt aber auch unter denen, die Ängste haben, eben die, die Sie gerade nannten, man muss ins Gespräch eintreten. So, und das ist ja jetzt die Frage, kann man mit Herrn Putin sprechen? Gibt es eine Gesprächsbasis? Ich sage Ihnen, die gibt es nicht. Putin ist bereit, möglicherweise irgendwann, nur wenn die Ukraine stark ist, wenn er also merkt, dass das nicht aufgeht, die Rechnung. Und die Rechnung geht ja auch nicht richtig auf. In die Ukraine einzumarschieren und zu glauben, in 10 Tagen ist der Drops gelutscht. Die Russen haben unvorstellbar viel Menschen verloren, brauchen jetzt Unterstützung von Nordkoreanern. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Zu glauben, man spricht dann mal mit ihm, hieße ja, Konflikt einfrieren. Die Linie ist so, wie sie ist. Oder heißt Gespräche, du ziehst dich zurück und gehst wieder nach Hause. Das könnte er ja jeden Tag machen, davon ist nicht auszugehen. Also ich glaube, es ist auch eine gewisse Naivität und eine fehlende Vorstellungskraft, die wir gelernt haben, dass wenn der Krach noch so groß ist, in der Familie, im Job, wo auch immer, dass man gesprächsbereit sein muss. Und dieser Typ, Diktator wie Putin, ist keiner, mit dem man auf der Couch sitzt und die Hand auflegt und sagt, komm, Vladi, jetzt lass uns mal reden.
Was treibt ihn um? Was treibt ihn an? Können Sie seine Psyche deuten?
Naja, also ich bin kein Psychologe, aber das sind ja Menschen, die hat es immer gegeben, die besessen sind von der eigenen Macht, die brutal sind. Putin ist, das ist ja auch, wenn man seine Vita betrachtet, brutalisiert aufgewachsen. Heißt, der Starke macht den Schwachen noch schwächer. Da würde jetzt manche sagen, naja, das ist ja bei uns in der Gesellschaft auch so. Diese Brutalisierung der russischen Gesellschaft, die ja, da gibt es Russland-Experten, die können Ihnen das besser erklären, aus dem Zarenreich noch stammen, die beginnen mit der Geburt, sie beginnen mit im Kindergarten. Und diese Brutalität, die lebt er aus. Er war KGB-Mann, er hat lange in Deutschland gelebt, er spricht unsere Sprache. Und er weiß eben auch, wie er uns, und das ist entscheidend, verunsichern kann. Also er braucht ja nur einmal Atem zu holen, sagt irgendwas und in Deutschland, jetzt überziehe ich etwas, halten alle Moment inne und sagen, oh, jetzt passiert was. Ist einfach ein brutaler Verbrecher.
Ist es Putin gelungen, dem Bundeskanzler Angst zu machen?
Ja, das müssten Sie natürlich in einem Podcast mit dem Bundeskanzler fragen. Der würde natürlich sagen, nein, ich habe keine Angst, ich möchte nur, ich bin besonnen und ich möchte den Frieden erhalten. Und Letzteres kann ich ja nur unterstreichen. Genau, wir wollen weiter in Frieden leben. Aber der Weg dorthin, den sehen wir eben unterschiedlich. Ich glaube, dass die Sozialdemokratie grundsätzlich einen anderen Blick auf Russland hat Und wir müssen uns ja nichts vormachen. Wir haben einen Bundespräsidenten, der war 2016 noch Außenminister, 2 Jahre nach der ersten Invasion Russlands auf die Krim, Annexion der Krim, und warf der NATO vor, mit Waffen zu provozieren. Das ist ja schon mal unsäglich. Im Grunde genommen, die ganze Sozialdemokratie, das behaupte ich, mit einigen Ausnahmen derer, mit denen ich zusammengearbeitet habe, hat einfach eine Brille auf und hat immer die russische Sicht.
UTIs are the worst. I've been there. One year, I had 8 UTIs. If you get UTIs, then you understand how awful the cycle can be. I was taking all the precautions, and cranberry products, they just never worked for me. I was desperate for a way to be proactive. It was hard on me and on my husband.
It was tough to see her in pain, and I wanted to help.
I'm Jenna.
And I'm Spencer.
With Spencer's background in biochemistry
and our shared frustration when it came to UTIs, we were inspired to start Eucora.
At Eucora, we make innovative urinary tract supplements and UTI relief products. Our effective urinary tract supplements finally give you a way to be proactive.
Feel like you've tried everything? We get it. We have a money-back guarantee so you can try risk-free. If you're not happy, you'll get a full refund.
We're on a mission to help women get their lives back. Ready to join them?
Get 30% off Eucora when you go to eucora.com/audio. That's eucora.com/audio.
Und ich habe nie das Gefühl gehabt beim Kanzler und einigen, dass sie die Brille mal anziehen aus der ukrainischen Sicht. Und das ist schon, ja, das ist, merkt man ja jetzt auch. Jetzt haben sie wieder einen Generalsekretär, der ist ja völlig schräg, und jetzt holen sie Herrn Schröder wieder raus. Ja. Also manchmal ist man überrascht, aber das ist
haben
so.
Haben Sie mit Scholz je unter 4 Augen über die Ukraine gesprochen?
Nie. Das hat er nie zugelassen.
Und hatten Sie ihm drum gebeten?
Ich habe ihn darum gebeten, also ich habe ihn nicht angerufen und gesagt, lass uns mal reden, das wäre jetzt zu viel des Guten. Aber mir hat Wolfgang Schmidt, das kann man jetzt ruhig laut sagen, als ich mit ihm sprach über den Termin im Verteidigungsausschuss, hat er zu mir gesagt, Frau Strack-Zimmermann, je mehr Druck Sie machen, weil ich sagte, wir müssen jetzt mal sprechen, weil unter Umständen weiß der Kanzler etwas, was ich nicht weiß. Das hilft ja zur Einordnung. Und Wolfgang Schmidt sagte nur, je mehr Sie ihn unter Druck setzen, je bockiger wird er und je sturer wird er. Und das kann ich nur bestätigen.
Ihm wurde geraten, nicht so forsch zu sein, ihn nicht so unter Druck zu setzen, weil Sie damit nichts erreichen. Würden Sie im Nachhinein sagen, Ihre Methode war richtig?
Ja, meine Methode war richtig, weil ich nicht so kraftvoll bin und meine Macht nicht so war, dass ich ohne Unterstützung aus dem Kanzleramt hätte erfolgreich sein können. Also das ist ja nicht so, dass, wenn ich ruhig gewesen wäre, dann alles anders gekommen wäre. Ich behaupte das, und ich sage immer wir, ich bin ja nicht alleine. Wir sind eine Fraktion, wir sind im Ausschuss, waren wir uns sehr einig zu unterstützen. Also der Ausschuss war da, wenn ich von der AfD und den Linken absehe, war da sehr, sehr klar, auch die sozialdemokratischen Kolleginnen und Kollegen. Also der Verteidigungsausschuss stand. Insofern nein, es bestätigt leider, und das ist eigentlich die Tragödie, wenn ich die Jetztzeit nehme, die Diskussion um den Taurus, jetzt ist sie wieder da. Wir lesen jetzt jeden Tag, dass die Amerikaner jetzt endlich zugestehen, dass Waffen, die ins russische Hinterland, da wo Munitionsdepots sind, wirken, also militärische Ziele, alles zu spät. Alles hätte vor 500 Tagen sein müssen. Es wird uns, wenn das mal historisch eingeordnet wird, dieses Zögern, dieses Zaudern, was dann als besonnen verkauft wird. Bis hin zur Perversion, ja, wenn Sie mir den Gedanken noch erlauben, die Taurus-Frage jetzt zu einer Friedensfrage zu stilisieren. Also nach dem Motto, ich liefere Taurus nicht, weil ich bringe euren Frieden. Also etwas zu nutzen, worum die Ukrainer bitten, um den eigenen Wahlkampf zu befeuern, das ist einfach unanständig.
Welcher Bundeskanzler wäre der Beste für Deutschland? Wir steuern auf Neuwahlen zu, nachdem die Ampel zerbrochen ist.
Ganz sicher nicht Olaf Scholz. Und das sage ich auch bei allem Respekt, weil mir klar ist, ich glaube, Bundeskanzlerin in diesen Zeiten zu sein, war nie einfach. Aber in diesen Zeiten ist das schon eine krasse Herausforderung. Das muss man jedem zugestehen, der ein solches Amt hat. Das schüttelt man nicht so aus dem Ärmel. Nein, Olaf Scholz ist Geschichte. Selbst, wie gesagt, wenn er versucht, die Ukraine plötzlich zu instrumentalisieren als Wahlkampfthema, was ich, wie gesagt, unsäglich finde. Friedrich Merz, das kommt drauf an. Friedrich Merz hat jetzt die Chance, ein großer Kanzler zu werden, wenn er das Gegenteil dessen macht, was Olaf Scholz macht. Wenn er zögert, wenn er auch so ein bisschen quarkweich ist, wird ja die Frage sein, mit wem koaliert die CDU, dann wird er einer von vielen Kanzlern sein, die mal gekommen sind und sind halt wieder weg. Und die Haltbarkeit von historischen Momenten ist ja überschaubar angesichts der schnellen Welt, in der wir leben. Also man ist ja schnell oben oder und man muss sich immer klar machen, wer oben ist, fällt tief. Das sieht man ja, dass das immer wieder passiert. Das heißt, Friedrich Merz hat die Chance, jetzt wirklich den Unterschied zu machen. Ich bin gespannt, wenn er denn gewählt würde, ob er den Mut hat, weil auch er muss einen Koalitionspartner haben, auch er muss das in der Bevölkerung erklären. Aber Friedrich Merz ist 69, wird nächstes Jahr 70. Wenn er gewählt wird, hat er 4 Jahre. Und ich kann nur hoffen, dass er, was das betrifft, nicht nur übrigens in dieser Frage, sondern auch was Wirtschaftspolitik betrifft etc., seinen Kurs fährt. Wenn nicht, wäre es historisch dramatisch.
Wie ist denn Ihr Verhältnis zu Friedrich Merz? Er war ja extrem beleidigt nach Ihrer legendären Büttenrede im Karneval, als Sie der Begriff der Blieber Flugzwerg, den Sie für ihn gefunden hatten. Hat sich da irgendwie was wieder eingerenkt?
Nein, überhaupt
oder nicht eingerenkt?
Nein, also ich muss dazu sagen, ich habe ein Nichtverhältnis zu Friedrich Merz. Mhm. Dieser Auftritt in Aachen, der wahrscheinlich mich noch überstrahlen wird, wenn ich die Radieschen von unten betrachte. So kann man sich auch in das Gedächtnis der Menschheit einprägen. War ein Auftritt in Aachen, den ich wunderbar fand. Dahingehend, weil der Karneval, und jetzt komme ich aus dem Rheinland, also jetzt kein Karlauer, dass Herr Merz aus dem Sauerland kommt, aber es passt natürlich irgendwie. Obwohl ich dann mal in seinem Wahlkreis war und mir geschworen hat, es gäbe auch andere Sauerländer. Aber Spaß beiseite, wobei man kann den Spaß nicht zur Seite legen. Es war eine Büttenrede und eine Büttenrede lebt davon, den anderen zu grillen. Das liegt in der Natur der Sache. Wichtig ist, auf Augenhöhe. Also aus der Bütt knüppelt man nie jemand, der unten sitzt, sondern man geht, der Narr geht im Grunde auf die Augenhöhe oder auf den, der in der Hierarchie eine Bedeutung hat. Und damit ist er nicht umgegangen. Es gab ja nicht nur den Flugzwerg, es gab ja auch noch andere Zwerge. Ich habe ja über 7 Zwerge gesprochen. Ich war auch kein Vampir, sondern ich war die Stiefmutter von Schneewittchen, das nur am Rande. Und habe ja einige Zwerge. Und alle Zwerge haben sich, gut, okay, dass sich Herr Putin nicht äußert, war klar. Aber auch Herr Söder, der Bergzwerg, hat sich ja auch nicht dazu geäußert. Er hat das einfach abtropfen lassen. Und ich glaube, die Reaktion von Friedrich Merz, der sauer war, wie ich das im Nachhinein auch in der Kameraführung sah, er ist eben der Presse ausgewichen. Ich hätte, wenn er gewesen wäre, und das erleben Sie, zum Beispiel, wenn Sie bei, in diesem karnevalistischen Tun gegrillt werden oder im Kabarett, was machen Sie da? Denken Sie innerlich, ist ja wohl das Allerletzte, ärgern sich, denken so ein Mist, geht ja gar nicht und bleiben cool. Einfach cool bleiben. Hätte er gelacht oder hätte er gesagt, in einem Jahr, wir kennen ja die Strack-Zimmermann, immer große Klappe, in einem Jahr bin ich hier in Aachen und dann gibt's die Antwort. Das wäre cool gewesen. Er hätte erstmal einen Auftritt ein Jahr später gehabt. Das hat er nicht gemacht. Insofern war das nicht sehr souverän. Für mich war das Ding erledigt. Ich glaube, es wurde wirklich groß, weil der Generalsekretär, Herr Chaya, der CDU, Berliner, Klammer auf, Klammer zu, der Rheinländerin, nun sagte, Frau Strack-Zimmermann, Sie müssen sich entschuldigen. Und da passierte etwas, dass von Emmerich bis Basel die ganze Rheinschiene, die Karnevalisten auf der Zinne waren. Ein Berliner sagt einer Rheinländerin, was sie darf und was sie nicht. Und damit hatte ich, wie es so schön heißt, dann ging das richtig viral. Dann haben Millionen das erstmal nach dem Motto, was da passiert, was hat die gemacht, haben die erst geklickt. Und der Höhepunkt war, dass ich bei der Münchner Sicherheitskonferenz im Bayerischen Hof war und da gab meine Garderobe ab und da ist eine Dame, die dort arbeitet, mit der kam ich ins Gespräch, richtig Bayerin, seit 40 Jahren im Bayerischen Hof, ist schon im Ruhestand und die sagt, ich kann es leider nicht nachmachen, weil ich das Bayerisch nicht beherrsche, sagte zu mir, das war super, Frau Strack-Zimmermann. Wir haben gejubelt und dann kamen die anderen Damen. Also das war richtig cool. Und da merkte ich erst, das war der Moment übrigens, wo ich merkte, dass diese 6-7 Minuten plötzlich es eigentlich keiner gab, also gefühlsmäßig, der das nicht gesehen hat. Nein, da war Friedrich Merz nicht souverän. Und ich hoffte, wünschte mir, dass er als Bundeskanzler, wenn er es denn werden sollte, was das betrifft, ein bisschen lockerer
ist. Wie wichtig ist denn Humor, wenn man ein Land führen will?
Ganz wichtig. Also es ist so, also ich persönlich brauche den Humor. Ich habe den auch mitbekommen in meiner Familie, weil es natürlich immer auch ernste Situationen gibt, die auch durchaus etwas Komisches haben. Also komisch im Humorvollen. Und auch mal übrigens über sich selbst zu lachen. Es ist ja nicht so, dass man immer da The Star is Born und alles souverän macht. Also Humor ist ganz wichtig. Vor allen Dingen Humor auch zu ertragen, dass andere über einen lachen. Auch das gehört dazu. Also zu glauben, man kann nur austeilen und fängt sich keinen, ist ja schon selten. Und ich muss dazu sagen, komme natürlich aus der Hochburg des Karnevals. Wir haben Jacques Tilly, den Wagenbauer schlechthin, mit seinem politischen Mottowagen, wo ja auch knallharte Dinge in den Humor gepackt werden. Das ist wichtig. Schwierig ist es, wenn man ironisch sein will oder so. Da muss man, ich habe lernen müssen, manche humorvolle, spontane Antwort ist, wenn man sie geschrieben sieht, also aus dem Kontext genommen, nicht so wie wir jetzt ein Gespräch führen, kann das in die Hose gehen, weil es dann falsch aufgegriffen wird. Also Humor oder Ironie ist nicht so einfach. Es sei denn, man sagt es vorher, Achtung, ich bin jetzt ironisch, Doppelpunkt.
Aber wenn wir festhalten, dass Friedrich Merz Sie seitdem nicht mehr so wirklich ausstehen kann, was heißt das dann, wenn er Bundeskanzler wird für Sie persönlich?
Also ich bin Profi und ich habe ihm auch mal verlauten lassen, es geht um die Bundesrepublik, es geht um unsere Sicherheit und ich werde jetzt in meiner Rolle als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Europäischen Parlaments ihn als Kanzler, wenn er eben eine andere Politik macht als der jetzige Kanzler, ihn immer unterstützen, auch aus Europa heraus. Weil ich jetzt lerne, nicht mehr die Sicht zu haben, Berlin schaut aus dem Fenster auf die Welt, sondern jetzt erlebe ich, da sind 27 europäische Staaten und darüber hinaus, die NATO sitzt auch in Brüssel, jedes Land schaut auf Deutschland. Also plötzlich schaue ich mal von außen auf Berlin. Und ich würde ihn immer unterstützen, wenn es der Sicherheit der Bundesrepublik dient, losgelöst von irgendwelchen beleidigten Leberwürsten, die da auf der Theke lagen. Weil ich finde, wir sind nicht nur erwachsen, sondern wir haben Verantwortung. Und das habe ich ihm mitteilen lassen, damit er weiß, dass er da meine unbedingte Unterstützung hätte.
Und hat er darauf reagiert?
Nein, hat er nicht. Aber ich weiß, er hat es mitbekommen.
Sie haben drei erwachsene Kinder, Sie sind ja spät in die Politik gegangen und Ihre Kinder haben Sie in einer ganz anderen Rolle erlebt, als Kommunalpolitikerin vor allen Dingen, aber auch für den Kinder- und Jugendbuchverlag arbeitend. Wie erleben Ihre erwachsenen Kinder das, was in den letzten 5 Jahren in Ihrem Leben passiert ist? Wie blicken die auf die und wissen Ihre Enkel, dass Sie so eine polarisierende Oma haben?
Also meine Kinder kennen mich nur politisch. Ich habe 1994 das erste Mal für die Bezirksvertretung kandidiert und wurde unverschämterweise nicht gewählt, was ich nicht verstehen konnte, weil ich einfach besser war als die anderen. Aber habe dann, was gut war, 5 Jahre später nochmal probiert, weil mein jüngster Sohn da sehr klein war und das im Nachhinein gut war. Meine Kinder kennen mich nur politisch unterwegs. Die sind damit groß geworden und für Kinder ist es irrelevant, sind sie in der Kommune oder im Bund. Ich war Bürgermeisterin, das haben sie natürlich mitbekommen. Die gute Nachricht ist, sie stehen zu ihrer Mutter und wir teilen die gleiche Weltsicht. Und darüber bin ich sehr glücklich. Ansonsten halte ich meine Kinder raus, die ja nun ihr erwachsenes Leben führen, weil wenn man einen Bekanntheitsgrad erreicht hat, ist meine Familie in der Öffentlichkeit auch tabu. Und was meine Enkel betrifft, meine älteste Enkeltochter ist in einem Alter. Sie kam auf die Welt, da war ich Bürgermeisterin. Seitdem habe ich 2-mal für den Bundestag kandidiert und nochmal als Oberbürgermeisterin. Das heißt, meine Enkel haben ihre Großmutter permanent auf Plakaten gesehen, auch als sie noch ganz klein waren. Und oft die andere Oma gefragt haben, ob wann denn ihre Plakate aufgehängt werden. Also für die war das, das ist halt so, die Oma hängt da.
Omas müssen auf Plakate.
Omas sind auf Plakate, also so.
Aber machen die sich manchmal Sorgen, also A, weil sie so viel Anfeindungen erleben, ja auch Morddrohungen, dagegen ja auch sehr dezidiert vorgehen und weil sie natürlich auch regelmäßig ins Kriegsgebiet fahren?
Vielleicht, vermutlich. Was im Netz los ist, ich glaube, dass man sollte sich das nicht alles angucken. Ich sag's mal so. Das tue ich übrigens auch nicht. Weil das muss man gar nicht. Da sind so viele Spinner unterwegs. Also bei Kriegsgebieten, ja, wenn ich dann sagte, ich bin in Afghanistan, im Irak und so weiter und so fort, das ist natürlich, wobei sie da wussten, ich bin gut eingebettet mit der Bundeswehr unterwegs. Was anderes, als ich zum ersten Mal in die Ukraine gereist bin, da habe ich das meinen Kindern nicht gesagt, weil ich gedacht habe, sie müssen jetzt nicht Unruhe haben. Und dann passiert etwas, sie haben mich vorhin
nicht gesagt.
Nee, ich habe meinem Mann gesagt, pass auf, ich fahre dahin. Mein Mann ist, was das betrifft, der kennt mich natürlich auch, seit 40 Jahren verheiratet. Der weiß ja, was er sich angetan hat mit mir. So und dem, ich habe gesagt, aber ich würde es jetzt nicht vertiefen. Mhm. Auch aus Sicherheitsgründen übrigens. Das war jetzt hier groß erzählen, wo ich bin. Dann passierte aber etwas. Und da merkte ich, dass der Scheinwerfer dann doch heller scheint. Wir drei sind in die Ukraine gereist. Und die Bild-Zeitung erfuhr davon, weil wir ein ZDF-Kamerateam dabei hatten. Und wir waren kaum in der Ukraine angekommen, gab es eine Riesenschlagzeile, dass wir drei dort sind. Das hat natürlich alle mitbekommen. Und der komplette Freundeskreis meiner Kinder schickte, Sie kennen das, wenn man dann so eine WhatsApp schickt und so einen Ausschnitt, da waren meine Kinder not amused. Nicht, dass ich es gemacht habe, sondern dass sie es durch die Zeitung erfahren haben. Das fanden sie einfach bescheuert. Und seitdem kommuniziere ich das vorher.
Not amused. Sie haben mal einen der engsten Berater, wichtigsten Berater von Olaf Scholz, Jens Plötner, so zur Weißglut gebracht, dass es aus ihm rausplatzte, boah, die Alte nervt. Was war Ihr erster Gedanke, als Sie das gehört haben?
Ja, das war bei der Bundeswehrtagung, wo über 1000 Offiziere im Raum waren. Der Kanzler hatte geredet und ich kam etwas später, deswegen saß ich nicht auf dem für mich vorgesehenen Platz in seiner Nähe, sondern hinten. Und dann hieß es, ob es noch eine Frage gibt. Und dann habe ich mich gemeldet und Sie kennen das, dann drehen sich alle um. Und ich konnte erahnen, dass man sagte, oh, jetzt kommt die wieder. Und ich habe den Kanzler gefragt, ob er eine Strategie hat, wie eigentlich mit der Ukraine umzugehen sei. Natürlich hatte er keine. Das wusste ich eigentlich auch, aber ich habe ihn gefragt. Und dann hat Jens Plötner sehr laut gesagt, boah, die Alte nervt. Und das Doofe war, dass um ihn herum Leute saßen, die das hörten und mir sofort eine SMS nach hinten schickten. Ich fand das super lustig, weil es war ehrlich. Klar, nerv ich den. Und dass er das in dem Moment gesagt hat, fand ich gar nicht unsympathisch. Gott, wie oft sage ich, oh, der geht mir auf den Sender oder so. Wie unsouverän er damit umging, das war bezeichnend. Nicht, dass ihm das entfleucht ist. Wenn er Größe gehabt hätte, ich bin nämlich dann nach vorne gekommen, saß dann irgendwann vorne, hätte er gesagt, Frau Schack-Zimmermann, sorry, Sie nerven mich wirklich. Das war vielleicht jetzt unpassend, das laut zu sagen. Das wäre souverän gewesen. Das meine ich eben, dass man dann auch sagt, sorry, das war jetzt irgendwie, ging jetzt, das hat er nicht gemacht. Er hat keine Stellung bezogen. Der Pressesprecher sagte, nicht, er hat es nicht gesagt, sondern man hat sich so rausgewunden. Und da muss ich sagen, das ist so weicheierig. Ich finde, wenn einem sowas passiert, dann steht man dazu. Mir war nur klar, der Satz ist so großartig, den werde ich im Wahlkampf benutzen, weil ja er zum ersten Mal ehrlich war. Ich weiß aber, dass im Kanzleramt Wolfgang Schmidt und er noch ganz andere Sachen über mich gesagt haben, auch in Anwesenheit von Journalisten, die mir das auch erzählt haben. Ich hoffe, irgendwann schreibt jemand das mal auf. Weil das
aber Sie wollen es nicht sagen.
Nein, also mir wurde aus sicherer Quelle zugesagt, Wolfgang Schmidt hätte gesagt, ich sei eine feige Politikerin. Und ich bin alles, nur das nicht. Das kann er so empfinden, wie er immer auch Feigheit definiert, geschenkt. Dass er es aber einem Journalisten sagt, also auch nicht unter drei.
Was hat er damit gemeint?
Ja, was hat er damit gemeint? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, was er damit gemeint hat. Vielleicht, dass er es als feige empfunden hat, dass ich, und jetzt sind wir bei der Ausgangsfrage, den Bundeskanzler aus einer Regierung heraus immer wieder gegrillt habe. Ich weiß es nicht. Aber er wäre wahrscheinlich auch ein guter Gesprächspartner hier auf diesem Stuhl.
Einer Ihrer lautesten Mitkämpfer für Waffenlieferungen, wir hatten schon über ihn gesprochen, war der SPD-Politiker Michael Roth, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Roth musste eine Auszeit nehmen, weil die Belastung zu massiv geworden ist. Und er hat gesagt, dass die Dichte der Auseinandersetzungen für Abgeordnete unmenschlich geworden sei, fast pervers. Und Politiker befänden sich heute in einem dauerhaften Ausnahmezustand. Erleben Sie das ähnlich?
Also ich habe Michael Roth kennengelernt und er ist wirklich ein, ich sage das jetzt mal, ganz toller Typ. Er ist sehr differenziert, er ist intellektuell sehr stark, er ordnet ein und ich habe tiefe Bewunderung, weil, Ihre Frage zu beantworten, der Druck ist enorm. Die Frage ist, hat man einen Rückzugsraum? Wenn ich in meine Fraktion ging, wo mit Sicherheit jetzt nicht alle gesagt haben, Chaka, toll, hatte ich diesen Rückzugsraum, weil ich wusste, die Fraktion steht hinter mir. Hm. Wenn Sie natürlich in einer solchen Ausnahmesituation sind und Sie werden von der eigenen Fraktion gegrillt, dann ist das ein Stress. Michael Roth war im Präsidium der SPD, wurde nicht mehr in das Präsidium gewählt und der Parteitag jubelte, als das Ergebnis kam, dass er nicht gewählt wurde. Das ist wirklich ein Schuss auf die 12.
UTIs are the worst. I've been there. One year, I had 8 UTIs. If you get UTIs, then you understand how awful the cycle can be. I was taking all the precautions, and cranberry products, they just never worked for me. I was desperate for a way to be proactive. It was hard on me and on my husband.
It was tough to see her in pain, and I wanted to help.
I'm Jenna.
And I'm Spencer.
With Spencer's background in biochemistry,
and our shared frustration when it came to UTIs, we were inspired to start Eucora.
At Eucora, we make innovative urinary tract supplements and UTI relief products. Our effective urinary tract supplements finally give you a way to be proactive.
Feel like you've tried everything? We get it. We have a money-back guarantee so you can try risk-free. If you're not happy, you'll get a full refund.
We're on a mission to help women get their lives back. Ready to join them?
Get 30% off Eucora when you go to eucora.com/audio. That's eucora.com/audio.
Ich bin vor den Parteitag, habe meine Meinung geäußert, habe gesagt, wir stehen an der Seite der Ukraine. Der Kampf der Ukraine ist der Kampf für Freiheit in Frieden. Und der Parteitag hat mir mit seinem Applaus zugestimmt. Das heißt, ich wusste, ich bin bei den Freien Demokraten eingebettet und bin geschützt von diesen. Das macht den Unterschied. Sie brauchen einen Schutzraum. Ja, der Druck ist groß. Da geht auch jeder unterschiedlich mit um. Muss man dazu sagen, ich bin sehr robust. Und wie gesagt, ich bin eingebettet in mein Privatleben. Ich bin eingebettet in meine Fraktion, in meine Partei. Ich bin eingebettet durch meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die meinen Kompass teilen. Anders wäre es natürlich auch möglich. Also ich habe die Möglichkeit und mir hat es sehr, sehr leid getan, dass Michael Roth diese Auszeit brauchte, weil er wirklich ausgebrannt war. Und das erlebe ich im politischen Umfeld bei relativ vielen.
Aber bei sich selbst noch nicht?
Nö. Bei mir brennt es in die andere Richtung. Da habe ich vielleicht auch ein gutes Nervensystem, vielleicht auch gute Gene.
Es ist ja tatsächlich so, dass viele Leute, die sich für die Ukraine in den letzten Jahren eingesetzt haben, gerade an einem Punkt sind, wo sie eine große, große Erschöpfung und Frustration spüren.
Ja, die spüre ich auch. Keine Erschöpfung. Ja, auch ich bin zum Teil frustriert, weil alles, was ich jetzt in den Tagen erlebe, kommt. Und ich frage mich, warum erst jetzt? Wieso musste dieses Land zu 80% bombardiert werden? Wieso muss die Ukraine 80% ihrer Energie einbüßen? Wieso muss man diese, Herr Gollert hat ja im ZDF wieder sehr eindrucksvoll berichtet, wie eine Drohne in ein Haus eingeschlagen ist, eine russische Familie, die 15-jährige Tochter verloren hat, die in ihrem Bett verbrannt ist. Wieso muss das sein, wo wir die Möglichkeit haben, das militärische Potenzial, wir hätten das alles verhindern können. Und dieses immer, jetzt machen wir es, das frustriert mich, weil all das, was gerade passiert, haben wir kommen sehen. Und dieses, wissen Sie, es ist nicht nur eine militärische Frage. Ich bin auch sicher, es gibt den einen oder anderen Unternehmer in Deutschland, der hofft, das ist bald zu Ende, damit er wieder Geschäfte in Russland machen kann. Die kenne ich nämlich auch. Ich weiß auch, dass es immer Spekulationen gab, sei es im Kanzleramt oder wo auch immer. Was passiert denn, wenn Russland diesen Krieg verlieren würde? Fällt dann dieses russische Reich auseinander? Ja, dann fällt es auseinander, dann kommt was Neues. Aber ich weiß, dass es auch gerade in der Sozialdemokratie Leute gibt, die planen eine Normalität mit Russland. Ich sehe in den nächsten Jahrzehnten keine Normalität mit Russland, weil Russland gerade die ganze Welt, den ganzen Globus anzündet. Das reicht ja bis in den Indopazifik, das reicht wirklich einmal um die Erde herum. Ja, es gibt Momente, da bin ich frustriert, da denke ich immer, das hätten wir alles wirklich wehrhaft verhindern können. Aber das, solange, aber ich gebe nicht auf. Übrigens ist es auch eine Entscheidung der Ukraine. Wir sitzen hier warm und trocken in einem Studio. Wir begleiten die Dinge, wir entscheiden. Ich liege in einem warmen Bett. Ich muss keine Sorge haben, dass mich eine Drohne trifft. Und wie gesagt, ich war vor 3 Wochen wieder gerade in Kiew und da habe ich zum ersten Mal erlebt, was es heißt, wenn jede Stunde Alarm ist. Die haben ja eine App auf dem Handy. Ist also nicht nur die Sirenen in der Stadt, sondern sie werden dann ununterbrochen angesprochen, jetzt einen Schutzraum aufzusuchen. Das ging die ganze Nacht so. Das ist schon, das können sich viele hier nicht vorstellen. Und ich wünschte mir, nein, ich wünsche mir nicht, dass das Leute erleben, aber ich wünschte mir die Empathie, sich mal vorzustellen, wie das ist, wenn man nachts ins Bett geht und nicht weiß, ob man den nächsten Tag erlebt.
Sie haben gesagt, Sie fühlen sich in Ihrer Fraktion und durch Ihre Partei unterstützt, aber Ihr Parteivorsitzender Christian Lindner, der hat Sie zwar nie ausgebremst, aber so aktiv anbetracht, wie Sie selber sagen, des historischen Versagens, was auf dem Spiel steht. Wir nehmen nicht wahr, dass er Sie extrem aktiv unterstützt hätte in den letzten Jahren.
Doch, das hat er. Denn er hätte ja als Fraktionsvorsitzender beziehungsweise später am Kabinettstisch sitzend mich ja bremsen können. Und das hat er nicht. Es gab immer mal Momente, wo er darum bat, nicht nur auf Olaf Scholz zu gehen, sondern mehr auf die Gesamtlage der Ukraine. Also nicht auf Mann zu spielen, sondern mehr den Ball. Das habe ich aber immer, darüber haben wir dann gesprochen. Ich glaube im Nachhinein, wenn ich das mal so kühn behaupten darf, Sie werden ihn ja bestimmt auch mal hier einladen, dass er mir im Nachhinein recht gibt, dass man leider auf Mann spielen musste, weil das Problem hat einen Namen und das fängt mit Olaf an und hört mit Scholz auf, dass er das heute anders sieht. Aber er hat mich immer unterstützt und ich weiß, dass das immer kolportiert wurde. Strack-Zimmermann-Lindner, schwieriges Verhältnis. Und ich habe immer gedacht, komisch, wir sind natürlich komplett unterschiedlich. Er ist Parteichef, er sitzt am Kabinettstisch. Sie sind ja in dem Moment, wo Sie am Kabinettstisch sitzen, haben Sie ja deutlich weniger Beinfreiheit als ich als Abgeordnete in der Legislative. Das ist einfacher. Meine Aufgabe war einfacher als die eines Kabinettsmitglieds, wo Sie natürlich eingebunden sind und wo man dann gleich ein ganzes anderes Drama erzeugt. Aber Christian Lindner, er war auf meiner Seite und ist es. Und ich bin auf seiner Seite in guten wie in schwierigen Zeiten. Das gehört dazu.
Aber Sie haben einmal erzählt, dass es für Sie nicht mehr so einfach ist, in Ostdeutschland Zug zu fahren, richtig?
Ja, das stimmt. Das hat aber jetzt nichts mit der Partei zu tun, sondern es ist so, ich konnte während des Wahlkampfes, also schon im Oktober, bevor der Wahlkampf, also vor einem Jahr, habe ich gemerkt, dass die Anfeindungen zunehmen. Und es ist ja leider die Realität. Erst kommen die Worte und wenn harte Worte kommen und sich das potenziert, müssen Sie auch damit rechnen, dass Sie auch mal angefasst werden. Also angefasst wirklich im Physischen. Und es war schon so, wenn ich in Dresden aus dem Zug stieg, war es was anderes, als wenn ich in Köln aus dem Zug stieg. Und das haben wir, wenn ich mit meinen Mitarbeitern unterwegs war, gemerkt. Jetzt bin ich jemand, ich lasse mir das.
Haben Sie da Anfeindungen erlebt?
Oder ja, Sprüche, also, oder? Ja, Sprüche. Also das ist dann immer so. Ich trete vor und dann drehen sich Leute um. Und in Köln sagen sie, oh, das war toll, dass die Düsseldorferin da ist. Ach Mensch, schön, Frau Strack-Zimmermann, mal Sie zu sehen. Sie sind ja gar nicht so groß, wie ich dachte. Sie sind viel schmaler und auch Sie sehen ja ganz gut aus. Also lustig. So. In Dresden war das anders. Da ging einer an mir vorbei und das liebe ich besonders. Im Vorbeigehend mir sozusagen Kriegstreiberin. Also nicht anzuhalten, mich anzuschauen, sondern im Vorbeigehen. Und dem bin ich dann auch hinterher, zur Freude meiner Mitreisenden. Dann wurde der, lief der immer schneller, ich auch. Und ich habe ihn dann auch an der Türe eingeholt und habe gesagt, was haben Sie gesagt? Dann hat er stark verunsichert mir das nochmal gesagt. Da habe ich gesagt, schauen Sie, wir kennen uns nicht. Wir können die Dinge unterschiedlich sehen, völlig in Ordnung. Aber wieso sagen Sie das? Und dann bricht so etwas wie ein Soufflé zusammen. Das heißt, diese Leute haben nicht mal den Hintern in der Hose, sich vor mich hinzustellen, mir das zu sagen. Und damit kann ich auch umgehen, weil ich dann in ein Gespräch kommen. Ich habe bei dem Europawahlkampf, war ich an vielen Universitäten. Und da gab es natürlich auch Demonstrationen vor der Türe. Und da gab es aber auch Leute, mit denen ich darüber sprechen konnte. Nicht, weil wir uns überzeugen, aber einen Moment zuzuhören. Und ich erwarte nicht, dass man sagt, Chaka, die Strack-Zimmermann ist toll. Also ich meine, es ist natürlich schön, wenn das Leute finden. Aber im Vorbeigehen einem sowas zuzurufen, das ist so billig. Also es gibt Regionen, lange Rede, kurzer Sinn, da ist es einfacher für mich. Schwierig ist es aber nicht nur, damit das nicht übrig bleibt im Osten versus Westen. Es gibt eine Region im Südwesten der Republik, nämlich in dem ganzen Bodenseegebiet. Wenn Sie von Stuttgart Richtung Bodensee fahren, eine wunderbare Gegend, ich liebe sie.
Kenne ich gut, ja.
Sie kommen aus der, ja, aus der Gegend. Da gibt es auch ein hohes Aggressionspotenzial. Verschwörer, Impfgegner.
Corona vor allem, ja.
Corona hat die sehr radikalisiert. Ja, die, kaum war Corona vorbei und Ukraine kam, einfach eine andere, ich darf das in meiner Generation sagen, wir hätten ja noch Schallplatten, eine andere Platte aufgelegt haben. Das hat mich überrascht. Das ist also in der Region auch ganz ausgeprägt. Das heißt, ich kann Ihnen anhand einer Karte sagen, wo gewissermaßen das Aggressionspegel steigt und da, wo es völlig lässig ist.
Sie haben mal gesagt, dass Sie jeden Monat 200 Leute anzeigen, die Sie beleidigen, bedrohen. Ist es jetzt weniger geworden, seit Sie im Europaparlament sitzen?
Nein, es ist nicht weniger geworden. Ich zeige immer noch an. Es ist nach dem Wahlkampf, hat es sich etwas relativiert, weil ich Dinge anzeige heute, wo es einfach so beleidigend ist, dass ich auch weiß, dass das justiziabel ist. Also das, was ich vor einem Jahr noch angezeigt habe, zeige ich nicht mehr an, weil auch meine, die Schwelle, das merkt man ja selber, es gibt so Worte, die haben mich noch empört vor anderthalb Jahren, wo ich sage, so what. Ich zeige an und ich sage Ihnen, ich mache das, weil ich in meinem Umfeld unglaublich viele junge Menschen habe. Ich habe gerade aktuell am Sonntag eine Veranstaltung in Düsseldorf mit einer 17-Jährigen, die im Jugendparlament, die ist im Jugendrat der Stadt, ein Forum, was ich als Bürgermeisterin mit ins Leben gerufen habe. 17 Jahre Migrationshintergrund. Unglaublich tolle Frau, eloquent, macht gerade Abitur, noch der letzte G12, deswegen ist sie noch so jung. Die Mutter kommt aus Kenia, der Vater ist Deutscher. Ich sage das deswegen, weil man ihr ansieht, dass sie Migrationshintergrund hat. Sie ist in Düsseldorf geboren, rheinisches Mädchen. Super Frau, super engagiert. Mit der habe ich nachdem die Diskussion, also wir haben über Politik gesprochen, wir haben uns unterhalten und die Zuschauer fanden das auch gut. Und im Nachhinein bin ich dann zu ihr und habe gesagt, ob sie eigentlich schon, also sie ist natürlich in den sozialen Netzwerken, aber immer noch privat. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Sie werden irgendwann den Status privat abgeben müssen, weil Sie haben ja eine Botschaft. Und Sie wollen ja nicht nur den Freunden sagen, sondern Sie wollen ja Öffentlichkeit erreichen. Ziehen Sie sich ganz warm an. Sie sind eine junge Frau. Sie haben einen Migrationshintergrund. Sie werden, die Abteilung bediene ich ja nicht. Ich bin die alte Frau, aber junge Frauen diesbezüglich, was sexualisierte Fantasien betrifft, kriegen ja noch mehr ab. Und wenn die dann auch noch Migrationshintergrund hat, ja, da wird ja noch mal eine Tür geöffnet. Und ich habe zu ihr gesagt, Sie müssen ganz stark sein, lesen Sie nicht alles, lassen Sie sich davon nicht beeinflussen. Ich habe ihr das gesagt und jetzt komme ich darauf zurück, warum ich Leute anzeige. Wenn die, die diese gruseligen Worte verwenden, beleidigen, wenn das das Normale wird, werden junge Menschen, übrigens auch junge Männer.
Das ist ja schon der Fall.
Ja, werden sich das nicht mehr antun. Hm. Wissen Sie, wie viele Freunde zu mir sagen, wieso tust du dir das an? Ich bin 66, ihr könnt jetzt auch aufhören. Es gibt auch andere Dinge, die mich interessieren. Und das ist gefährlich. Wenn nur noch Leute kommen, die drohen, wenn nur noch Leute kommen, die glauben, mit vulgärer Sprache, mit krassen Ansagen Erfolg zu haben, dann Gnade uns Gott dieser Demokratie. Und wenn ich in die Vereinigten Staaten gucke, in dieses wunderbare Land und sehe, mit welchem Wording dieser Präsident wieder gewählt wurde, der hat ja nichts ausgelassen an Beleidigung, an Rassismus, an irren Sprüchen, wo man eigentlich 100 Mal hätte sagen müssen, der kommt nicht über die Schwelle und wird satt gewählt. Und diese Form wird ja auch intoniert im Netz. Und wenn das Erfolg hat und jetzt gucken die Leute sagen, hey, das klappt ja, dann werden wir engagierte, kluge Menschen, und das hat nichts mit Polizei zu tun, mit Parteipolitik zu tun, sondern da geht es um Demokratie, dann werden sich die Menschen das nicht mehr zumuten und deswegen klage ich. Und es gibt immer wieder Verurteilungen und es ist gut, dass darüber berichtet wird, weil da sitzen Leute im Gerichtssaal, weil die zum Teil dann in die nächste Instanz gehen. Das sind Leute wie Sie und ich. Da gibt es einen Gymnasiallehrer im Ruhestand, der völlig ausrastet im Netz. Also, und das ist natürlich, das ist durch Corona geöffnet worden, keine Frage. Also diese Corona-Zeit mal nachzuarbeiten, sollte die nächste Bundesregierung machen, aufzuarbeiten. Weil wir haben durch das Einsperren der Menschen, das muss man leider so sagen, im sozialen Raum ist da etwas entfacht, wo Menschen einsam waren, sich gefunden haben im Netz, weil sie keine Kommunikation hatten, was so etwas Gesellschaftszerstörendes hat, dass da einem schon Angst und Bange wird.
Zum Abschluss nochmal eine privatere Frage. Sie haben in einem Interview einmal gesagt, die generell wichtigste Entscheidung Ihres Lebens sei die Heirat Ihres Mannes gewesen.
Ja, klar.
Was haben,
schön, das zu sagen nach 40 Jahren.
Es ist sehr schön ja. Und es ist ja auch nicht völlig gewöhnlich, ja, dass man das so mit so viel Imbrunst sagt nach so vielen Jahren eh. Was können Jüngere von Ihnen bei der Partnerwahl lernen?
Ja, also das ist natürlich, ich sage immer, gerade Jüngeren, Augen auf bei der Partnerwahl. Das ist natürlich, ein Lachen immer alle, weil das Leben ist natürlich, sie verlieben sich, sie können sich vorstellen, mit dem Menschen ein Leben zu verbringen. Und dann ist eben nicht der Film zu Ende. Und dann beginnt das gemeinsame Leben. Mit stressigen Momenten, Beruf, wir haben 3 Kinder großgezogen. Kinder sind ein großer Faktor, warum man sich übrigens streitet. Also weil man diskutiert Erziehung und Kinder ja auch einen gerne ausspielen nach dem Motto, der Papa hat gesagt, man kommt zu Mama und umgekehrt. Ich meine, ich habe das bei meinen Eltern auch so gemacht. Wenn man aber im Laufe seines Lebens merkt, dass man nicht nur gleich tickt, sondern sich auch unterstützt. Mein Mann hat meinen politischen Werdegang maßgeblich unterstützt. Er hat zu mir gesagt, jetzt tritt endlich mal in die Partei ein und mach was. Also immer dieses Gemosere. Er hat mich begleitet. Schauen Sie, ich war Bürgermeisterin. Da hat mein Mann...
Sie sind mit 30 ungefähr in die Partei.
Ja, mit 32. Da hatte ich schon 2 von 3 Kindern. Also ich hatte schon ein Leben. Und ich habe, wie Sie auch sagten, 20 Jahre für einen Verlag gearbeitet. Ich habe ein, wenn ich sage, normales Leben geführt. Ich bin morgens aufgestanden, die Kinder zum Kindergarten gebracht oder zur Schule, bin meinem Beruf nachgegangen. Freiberuflich, das hat es etwas erleichtert, weil ich das mir gemeinsam mit meinem Mann, der auch freiberuflich tätig war, einrichten konnte. Mein politisches Leben als Bürgermeisterin in der außerparlamentarischen Opposition, wo ich 4 Jahre lang durch Deutschland innerparteilich gereist bin, um die Leute bei Laune zu halten, um das mal so simpel auszudrücken. Der Moment, wo ich in den Bundestag kam und damit zwischen Düsseldorf und Berlin pendelte. Und das, was Sie, worüber wir sprachen, Ausschussvorsitzende, mit all dem Gehämmere. Das ist ja, mein Mann wird ja damit auch konfrontiert. Der Weg nach Brüssel, wo ich zu meinem Mann sagte, du meinst, das soll ich machen? Und er sagte, mach es. Das ohne meinen Mann und die Unterstützung und auch das Anfeuern im Positiven oder Mut machen, wenn ich gesagt habe, also mit Verlaub, der Scheiß, das geht mir so auf den Keks, zu sagen, du machst es gerne, mach es. Ich hätte diesen Weg nicht gehen können ohne die Unterstützung meines Mannes. Und etwas ist entscheidend, wenn Sie nach Hause kommen und dann haben Sie noch einen Termin. Und dann sagt der Partner, hör mal, jetzt habe ich dich ein paar Tage nicht gesehen, jetzt bist du heute Abend schon wieder weg. Nicht einmal in meinem Leben ist das Wort gefallen. Und dafür bin ich meinem Mann dankbar. Ohne ihn hätte ich das nicht gekonnt. Das muss man auch mal sagen. Und deswegen, was sage ich den Jüngeren? Den Jüngeren kann ich ja nicht sagen, was ist in 40 Jahren, sondern den kann ich immer nur sagen, man hat ein Bild eines Lebens und dann kommt plötzlich was völlig anderes. Deswegen, Partnerschaft bedeutet auch, unglaublich viel Glück zu haben. Weil man verändert sich, nicht nur optisch, nicht nur die Falten kommen und die Haarfarbe geht, sondern das Leben ist ja auch ein buntes und insofern habe ich Glück gehabt.
Frau Stark-Zimmermann, ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr den Kanal abonniert. Meine schwerste Entscheidung findet ihr auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast. Lasst uns gerne eine Bewertung da oder folgt uns. Wenn ihr Feedback, Fragen oder Ideen habt, schreibt uns gerne eine Mail. meineschwersteentscheidung@funkemedien.de. Meine schwerste Entscheidung in einem Wort. Für alle weiteren Infos guckt gerne in die Shownotes.
Podcast von Funke.